Habt ihr euch auch schon mal rächen? Habt ihr schon mal gedacht, dieser Person, der zahle ich heim, die kommt zurück über? Und zwar im Brustton von der Überzeugung. Ich glaube, die Gefühle kennen wir als Menschen eigentlich sehr gut. Bei mir ist es meistens so, dass nur schon ein paar Augenblicke später der Groll größtenteils schon wieder weg ist oder deutlich abgenommen hat. Und das höre ich eigentlich sehr oft, wenn mir das andere Leute auch so erzählen. Meistens betrachtet man dann in Zukunft Sachen mit ein bisschen mehr Gelassenheit oder sogar mit viel, viel grösserer Gelassenheit. Aber leider gibt es in der Geschichte der Menschheit Momente, wo es nicht so ist. Dann, wenn die Rache tatsächlich ausgeführt wird. Meistens, weil die Sachen, die man selber erfahren hat oder wo seine Liebsten angetan worden sind, so unfassbar schrecklich sind, dass man es einfach nicht vergessen kann. Das Leid geht aber weiter. Opfer und Täter wechseln dann manchmal die Seiten. Und wo so Geschichten passieren, können auch Sagen entstehen. Und um so eine geht es heute. Sagejäger Staffel Nummer 6 aus Liechtenstein, das ist Folge 2. Herzlich willkommen. Liechtenstein, das ist ein Land, das mit Blick aus der Schweiz vertraut wirkt. Und doch hat Liechtenstein seine Eigenheiten, wie jedes Land. Wenn ihr die Folge 1 noch nicht gehört habt, dann macht das unbedingt. Unsere Sagejäger-Kollegin Gabi, die aus Liechtenstein ist, gibt uns dort ein paar sehr gute Hintergründe.
Wieso sagt man eigentlich, was ist Weltabongert? Ist das einfach irgendein, weißt du das?
Welt heißt Wild.
Wild?
Ja, Wild. Weißt du, von Wild.
Und was ist ein Bongert?
Ein Bongert, was?
Heißt ja so.
Aber Welda würde dann heißen, etwas Wildes. Ein
wilder Bongert, ja.
Ein wilder Bongert.
Es ist nicht das letzte Mal, wo der Andi und ich uns von der Gabi etwas erklären lassen. Der Liechtenstein-Dialekt, der wirkt ja vertraut. Er erinnert uns ein bisschen an einen Mix aus Rheintal, Graubünden und Vorarlberg. Und doch hat er seine schönen Eigenheiten. Wir gehen zum Wilder Bongert. Das bedeutet eine Wiese mit Obstbäumen. Und wenn das jetzt ein wilder Bongert ist, dann heisst das eigentlich, da wird die Natur sich selber überlassen.
Irgendwo muss da so ein Weiher haben. Sagt ihr das etwas?
Ja, da, also da ist ein Weiher. Aber es hat viel Weiher in dem Land. Wir haben früher alles Sumpfgebiet gesehen.
Ja.
Außerhalb der Gemeinde Triesen fahren wir ab der Hauptstrasse und dann eine kleine Nebenstrasse Richtung Lavena-Tobel. Es hat ein Bächli und weiter vorne ist auch ein Campingplatz angeschrieben.
Jetzt fahren wir einfach so auf den Berg zu. Und es wird gerade so mega steil und so ein bisschen düster, nicht? Obwohl jetzt die Sonne so da hin scheint.
Ja, das ist recht mystisch dort hinten.
Da hinten hockt.
Wer genau da hinten hockt, im Lavena-Tobel, gehört ihr jetzt dann gerade. Wir stellen unser Auto aber noch schnell auf dem Parkplatz ab.
Ist einfach noch herzig da.
Ja, so viel weiter kommen wir jetzt hier nicht.
Können wir da schnell. Die alte Eiche, das Restaurant.
Der Campingplatz.
Ja, aber sorry, der Camping, es sieht mega nach Ferien aus da so.
Ja, außer man schaut dort in die Schlucht dahinter, ja. Und dort schaut es aber nur spooky aus.
Dort sieht spooky aus, aber da vorne sieht es gerade recht idyllisch aus mit dem Campingplatz.
Ja, ja.
Und dem Bächli. Ja. Was das ist, ich muss glaube noch eine Jacke mitnehmen.
Wir sind heute zum Wälder Bongert und zum Lavena Tobel gefahren, wegen einer ganz bestimmten Sage. Mit einem Thema, wo das Land Liechtenstein bis heute umtreibt. Es ist eine Sage, wo ein Historiker sogar dazu meint.
Es hat noch nie jemand etwas vorweisen können, dass er so eine Sage, als Sage bekannte Geschichte, tatsächlich auf einer historischen Begebenheit beruht, die bis heute extreme Auswirkungen hat.
Es ist die Sage über Tobelhocker. Und erzählen tut uns die unsere Sagenjägerin Gabriela Alvarez Hummel.
Tobelhocker. Es hat eine Zeit gegeben, wo man im leichten Stamm Menschen als Hexen verfolgt hat. Es hat schon gelangt, jemanden zu verdächtigen, und schon ist die unglückliche Person vor einen Richter geschleppt worden. Dann ist die Person so lange gefoltert und gequält worden, bis sie alles gestanden hat und ihr Schicksal besiegelt war. Die Scheiterhaufen waren Land ein, Land aus am Lodern. Für gewisse Leute war der Hexenwahn eine gute Gelegenheit, jemand, wo am etwas geschuldet hat oder am Soss irgendwie im Weg gestanden ist, für immer loszuwerden. Im Land hat man diesen Leuten Brenner gesehen. Die Tresen haben die Brenner nicht einmal davor zurückgeschreckt, um den Pfarrer der Hexerei zu beschuldigen. Sie sind ins Pfarrhaus eingedrungen und haben ihn festnehmen wollen. Der Pfarrer war aber ein gescheiter Mann. Er hat also getan, wie wenn die Brenner seine Gäste seien, und hat sie höflich eingeladen, zuerst einmal ein Glas Wein mit ihm zu trinken. Danach will er dann schon mit ihnen mitgehen. Die Brenner sind hergehockt und der Pfarrer ist in den Keller gegangen. Dort hat er ein starkes Schlafpulver in Wein eingemischt und ihn seinen Gästen aufgetischt. Bald sind die Brenner am Schnarchen. Der Pfarrer hat bei allen in die Rocktaschen gegriffen und direkt gefunden, was er gesucht hat. Eine Liste von den Frauen und Männern, die beschuldigt werden sollen, Hexen zu sein. Der erste Name auf der Liste war sein eigener. Jetzt hat es schnell gehen. Der Pfarrer hat alle Leute auf der Liste versammelt und zusammen haben sie die Brenner überwältigt und vor einen Richter geführt. Also sind die Verleumder selber verurteilt und bestraft worden. Im Land erzählt man sich, dass die Seelen von diesen Brennern selbst dem Teufel schlecht gewesen sein sollen. Weil er sie nicht in der Hölle haben wollte, sind sie in eine finstere Schlucht bei Alblavena verbannt worden. Dort hocken sie bis heute in ewiger Verdammnis. Und weil sie auf Erde so viel gelogen haben, kann sie kein Wort sagen. Kalt und starr wie Steiner büssen sie ihre Schuld. Und weil sie in dem Doppel drin hocken, nennt man sie Doppelhocker. Immer wieder brächten Tresner und Treserberger, dass sie auf dem Heimweg Menschen antreffen, die richtig Lawinen-Doppel gängen, aber nicht grüssen teilen. Und wenn sie daheim angekommen sind, haben sie erfahren, dass genau die Person gerade verstorben sei. Einmal ist ein Tresner einem Bekannten begegnet, wo aber schon lange auf Amerika ausgewandert war. Ein paar Tage später kam die Nachricht, dass der Mann in Amerika verstorben sei. Und so hocken die Doppelhocker für immer stumm in dem Doppel. Aber eine Ausnahme gibt es. Den Jungfrauen, die verbannt worden sind, ist es einmal im Jahr, am Fronleichnamstag, erlaubt, im wilden Bongert am Fuß vom Lawinentobel der Reigen zu tanzen.
Da ist Bongert. Ja, da kann man Reigen tanzen. Also eben, man
das
muss...
Das ist aber schon ein bisschen mystisch. Schau, ja. Dem Bächli, Sumpf.
Es sieht schon noch hübsch aus, ja. Und vor allem da scheint jetzt gerade noch die Sonne her, an diesem Märztag 2026. Aber es wird doch einfach ein bisschen dunkler, wenn man jetzt da hinten schaut,
ja.
Ne?
Ja, voll.
So der dunkle Ort, der dunkle Wald, geh nicht dort hin. Genau bei dem Wälder Bongert sind wir jetzt. Dort, wo an Fronleichnam die Jungfrauen dürfen gut tanzen. Diesen Aspekt besprechen wir übrigens später. Die Sage über Doppelhocker ist umfangreich. Darum müssen wir von vorne anfangen. Es geht um die Hexenverfolgung und über die ganze Zeit, die nachher passiert, bis heute. In Europa werden für lange Zeit Hexen verfolgt oder Menschen wegen Hexerei angeklagt und hingerichtet. Im 17. Jahrhundert sind im deutschsprachigen Raum die Verfolgungen und Prozesse gegen sogenannte Hexen sehr aggressiv. Menschen werden verfolgt, gefoltert und häufig dann mit dem Tod bestraft. Der Manfred Scheikner ist einer der führenden Forscher zu Hexenprozessen in der Region und im deutschsprachigen Raum. Und er weiß viel zu erzählen.
Das Ziel der Hexenverfolgung ist ja immer das gewesen, Leute, die etwas Unrechtes machen, habhaft zu werden und denen entsprechend das Handwerk abzudrehen.
Auch in Triesen gibt es Hexenprozesse in dieser Zeit. Jemand hat das uns zum Beispiel so erzählt. Es gibt häufig wirtschaftliche Interessen gewesen, warum man jemanden wegen Hexerei beschuldigt hat. Zum Beispiel, um dieser Person ihr Grundstück zu bekommen oder ein Stück Land. Das sei viel zu verkürzt.
Ich kann schon das Grundstück wählen, aber das muss nicht heißen, dass ich dann deshalb nicht an die Hexen glaube. Ich kann gerade auch deshalb, weil ich an die Hexenvorstellung glaube, das Gleiche bezwecken. Also das ist ein bisschen schwierig.
Um 1680 fangen sich die Zeiten an ändern. Immer mehr Leute beschweren sich über die ungerechte Verfolgung von Menschen. Immer mehr Leute stellen die Hexenverfolgung in Frage. Eine Frau spielt da auch eine Rolle. Über sie hört ihr aber mehr dann in der Folge 6. Eine andere wichtige Rolle spielt dortmal der Pfarrer von Triesen. Also von dieser Gemeinde, wo es Lavena Doppel dazugehört und auch der Welda Bongert, wo wir jetzt gerade unterwegs sind. Der Pfarrer, der hat Valentin von Chris geheissen.
Jetzt war der von Chris natürlich auch ursprünglich für die Hexenvorstellung, was normal und üblich ist, vor allem auch bei gebildeten Geistlichen. Hat aber dann auch eigene Verwandte gehabt, eine Gassnerin, glaube ich, ist das gewesen, die hat dort dürfte direkt erlebt haben, was jetzt da wirklich abläuft. Oder? Das ist nicht mehr Theorie, sondern das ist Praxis. Und er ist dann immer mehr dahinter gekommen, was sich da an Unrecht abspielt und dass das ganze System eigentlich auf eine völlig falsche Schiene geht. Und darum ist er dann zu einem führenden Gegner dieser Hexenverfolgungen geworden.
Was übrigens nicht heisst, dass der Valentin von Chris nicht selber an Hexen geglaubt hat. Aber auf jeden Fall findet er die Verfolgung nicht rechtens und wird aktiv. Er leitet Beschwerden beim Kaiser zu Wien ein und der veranlasst, dass der Graf von Vaduz und Schellenberg ab 1681 die Hexenprozesse nicht mehr weiter dürfen dulden, also werden sie verboten. Es ist das Ende von einer sehr brutalen und elenden Zeit. Aber gleichzeitig auch der Start in ein neues Unheil. Über das reden wir gerade.
Gut, aber das ist jetzt richtig, das ist eben schon noch... Das ist jetzt der Fußweg dahinter, so flankiert von so kleinen und grösseren Bäumen. Und das sieht schon recht. Also ich meine, es ist schön Frühling, oder? Es sind Vögel pfeifen und so.
Aber
es
sieht schon.
Aber eben, wir gehen jetzt da wie so. Wir laufen Richtung Mordor.
Das fühlt sich so an. Ja, es ist so ein Weg, wo man nicht das Gefühl hat, dass Rami irgendwo herführt, sondern einfach so direkt in die Schlucht rein.
Ja, voll
ins Verderben.
Irgendwie schon.
Wir haben den Standort gewechselt. Noch ein bisschen weiter rüber zum Eingang vom Lavena Doppel. An einem sonnigen Tag im Frühling wächst vor uns nach ein paar schönen Bäumen und Feldwegen eine gewaltige Felswand in die Höhe. Der Weg führt hinterher Richtung Doppel. Dort, wo eben Doppelhocker herverbannt worden sind. Wir haben im Vorfeld von unserem Ausflug mit der Kulturwissenschaftlerin Meret Fehlmann geredet. Sie doziert und forscht an der Uni Zürich und sie findet in der Sage vor allem die Figur des Pfarrer noch spannend.
Pfarrer oder gewisse Art von Geistlichen im Katholischen hat man ja durchaus auch so Zauberfähigkeiten und so Sachen angesagt. Der Pfarrer halt als eine Figur, wo vieles weiss, taucht, also ist da sicher auch, also der Aspekt ist sicher auch wichtig.
Der Pfarrer ist auf jeden Fall sehr gewitzt und clever und überwindet die Leute, die ihn wollen, vor Gericht bringen. Nicht ganz so zufällig spielt ja der Pfarrer von Triesen auch eine Hauptrolle beim Kampf gegen Hexenprozess. Aber ein Happy End ist trotzdem noch nicht in Sicht. Der Manfred Scheikner sagt nämlich, der Valentin von Chris, der hat eine Strategie gehabt.
Der hat die Idee gehabt, das Ganze umzuwerten, indem er jetzt praktisch die Vorzeichen ändert und irgendwie den ehemals Verfolgten auch die Möglichkeit gibt, sich zu rächen und weiter zu verfolgen. Also sie können ihn jetzt auch verfolgen. Und dann wird das Ganze stoppen, weil da haben die ehemaligen Hexenverfolger natürlich mental keine Chance mehr. Oder? Also die sind jetzt im Mainstream, wenn man das so sagen kann, voll weg. Also die haben also ihr soziales Kapital verloren.
Auf jeden Fall gibt es ein nachhaltiges Umdenken und keine Hexenverfolgungen mehr. Aber die Stimmung, die wird trotzdem angespannter. Das hat Manfred Scheikner bei seiner Forschung selber bemerkt. Plötzlich hat er es nicht mehr mit Hexenverfolgungen zu tun gehabt, sondern mit der Verfolgung von denen, die früher Hexen gejagt haben. Auf dem Gebiet des heutigen Liechtenstein werden die Leute jetzt belagert, die früher selber andere belagert haben. Und auch der Begriff Doppelhocker kommt auf.
Das sind Gerichtsprotokolle. Also in den Gerichtsprotokollen kam man schon in den 1680er Jahren, also wo die Hexenprozesse aufgehört haben und gleich unmittelbar danach, kann man schon belegen, dass die Leute einander als Doppelhocker bezeichnet haben, und zwar genau die, die früher verfolgt haben. Dann kriegt die andere Seite Oberhand und macht mehr oder weniger, also nicht verbrennen, aber rächt sich an den ehemaligen Verfolgten, rächt sie sich in ähnlicher Weise, also ohne diese rechtlichen Strafen, aber mental rächt sie sich auf ähnliche Weise, wie davor die anderen sich an ihnen vergangen haben. Und dann sieht man genau, dass die Mentalität der damaligen Zeit lässt sich nicht in Gut und Böse teilen, sondern die denken im Prinzip alle gleich. Nur der eine ist auf der besseren Seite und der andere ist halt auf der schlechteren Seite. Und wenn der von der schlechteren Seite Formel Oberhand kriegt, dann sind halt die anderen die Deppen. Aber die gehen miteinander dann mehr oder weniger genau gleich um. Das ist nicht der hehre Gute, der immer schon menschlich und vernünftig ist und die total Blöden, die endlich einmal bestraft gehören, sondern es sind beide mehr oder weniger auf der gleichen Stufe und tun dem anderen das auch, wo sie drunter früher selber glitten.
Ja, man kann sich irgendwie vorstellen, wieso man, wenn man schon jemanden verbannt, nicht daher verbannt. Es ist irgendwie ganz weit weg von Wohngebiet und schwer begehbar. Die Sonne kommt nicht her.
Ja, genau. Und es sieht auch nicht aus, als wäre jetzt da die grosse... Es ist auch ein bisschen wild. Es hat, also Landwirtschaftszone ist es sicher nicht. Das heisst, es ist auch nicht gebraucht worden, oder? Ja. Es ist eigentlich vor allem Wald. Und, und die Schlucht kommt so auf einem zu, dass man schon auch merkt, Die Sage über Doppelhocker hat einen klar historischen Bezug. Aber was ist mit den anderen Elementen in der Sage? Der Wälder Bongert, der gerade vor der Lavena liegt, dort dürfen ja die Jungfrauen unter den Doppelhocker immerhin tanzen. Aber nur an frohen Leichnam. Die Merit Fehlmann kann sich ein Schmunzeln bei diesem Aspekt nicht verkneifen.
Mich hat es auch ein bisschen ratlos gedrückt, weil sie dürfen. Und frohen Leichnam ist also eines der höchsten katholischen Feste. Und also die höchsten christlichen Feste sind sowohl im katholischen wie im protestantischen ja lang oder teilweise sogar heute noch mit dem sogenannten Tanzverbot versehen gewesen. Also am Karfreitag, also von Karfreitag bis auf Ostersonntag, hat man einmal im protestantischen Bereich ganz lange sicher nicht dürfen tanzen. Und man hat nicht dürfen Disco abhalten und so Sachen. Und frohen Leichnam gehört, glaube ich, im Katholischen durchaus auch in die Kategorie. Und darum frage ich mich, ob das nicht sogar wie nochmal eine Steigerung ist von der Verwerflichkeit von diesen Jungfrauen, dass sie dann also an einem Tag dürfen tanzen, wo man eigentlich nicht darf tanzen. Oder ob es wie das Gegenteil ist, dass dann, weil frohen Leichnam ist, alles nicht so schlimm ist und sie darum dürfen tanzen. Also ich weiss es nicht. Und es ist einfach das Dürfen, weil sonst müsste es ja wie heissen müssen oder so, weil dann würde man ja wie eher denken, aha, es ist noch speziell schlimm, wenn du dann tanzt. Aber das Dürfen ist ja so, wie wenn es eine Belohnung wäre.
Aber das Sagenelement auch zweideutig könnte sein oder widersprüchlich, das wäre jetzt auch nichts Neues. Was aber zumindest sehr verbreitet ist, ich sage, dass die Verstoßenen als eine Art Totenzug unterwegs sind. Man sieht sie und gerade darauf ab heisst es, dass sie gestorben sind.
Die sind dann meistens irgendwo Unwirtliches zuhause. Und dort sagt man auch häufig, es sind die Leute, die dort in dieser Totenprozession mitlaufen, die eben irgendwie zur Unzeit gestorben sind. Zum Beispiel, indem sie sich selber umgebracht haben, indem sie Mordopfer geworden sind oder durch irgendwas auch ein Unglück eben vor ihrer Zeit gestorben sind. Und die müssen dann mindestens so lange, wie sie hätten müssen leben, nach, wie es Gott ermessen hätte, in so einem Zug mitlaufen. Und man sagt auch, oder es gibt so Sagen, wo dann die Leute sogar sich selber dort sehen. Oder sie sehen einfach noch so die letzten Leute, die mitlaufen und wissen dann, das sind die Nächsten, die jetzt dann sterben. Oder eben sie sehen auch sich selber und wissen, irgendwie im Laufe dieses Jahres werde ich auch sterben.
Klasse. Das ist in Liechtensteiner Sage, das Nachtvolk. Ist genau das.
Das, ja. Das ist so das. Und das spielt dort irgendwie auch so ein bisschen mit rein. Und das gibt es in ganz vielen Varianten oder Variationen. Und die Doppelhocke, ich meine, das Doppel ist natürlich ein unwirtliches Gelände. Es ist unheimlich. Man kann dort nichts machen. Also tut man die irgendwie ganz schlecht sind, dort beheimaten.
Aber wir kommen jetzt zum Lawinenbach.
Ah, ja.
Wie man gehört. Und nachher geht der Weg einfach.
Am Bach entlang?
Nein, ein bisschen obsi. Mhm. Und dann hat es einen anderen Weg, der am Bach entlang geht.
Okay.
Und den können wir dann nehmen zum hinteren Laufen.
Das ist so hübsch da.
Aber irgendwann hört der einfach auf, den Weg.
Der
da? Nein, nicht der andere, den wir dann nehmen können zum hinteren Laufen. Also da muss etwas. Nein.
Wahrscheinlich hat es noch ein Bild oder ein Schild. Mhm. So ab da.
Ja.
Übernimmt die echte, reale Welt nicht mehr ihre Verantwortung. Ja.
Voll.
Ab da kommst du quasi auf das Gleis 9, 3 Viertel und musst selber schauen. Ja, eine kleine Anspielung auf Harry Potter, Gleis 9, 3 Viertel. Quasi ein Tor in eine andere Welt. Das ist ja so ein bisschen vergleichbar mit dem, was wir jetzt hier rumwitzeln, über das Lawinentunnel, wo man dann irgendwann in die Welt der Verdammnis eintritt. Wenn ihr jetzt den Gabi und den Andi und mir so zuhört, dann tönt es vielleicht ein bisschen nach einem heiteren Gespräch über das, was wir da gehört haben bis jetzt. Und ist ja tatsächlich so. Die schlimmen Zeiten von der Hexenverfolgung, die liegen lang hinter uns. Es werden keine Prozesse mehr gemacht, zu Riesen. Und in der ganzen Region. Das ist schon Jahrhunderte her. Und doch wuchert da immer noch etwas. Wie die Sage über Doppelhocker, die strahlt auch nach über 300 Jahren ins heutige Liechtenstein hinein. Der Manfred Scheikner hat uns erzählt, wie einzigartig das der historische Zusammenhang ist mit der Sage der Doppelhocker und der historischen Wirklichkeit.
Eine Sage, die wirklich noch verbunden ist mit einem sozialen Konfliktpotenzial zum Quadrat, das kenne ich eigentlich von nirgends her. Und ich kann mich noch gut erinnern, wo ich die Geschichte mal bei einer so einer Tagung, ich glaube in Trier, vorgetragen habe. Und das erzählt haben vor so einem Forscherkongress, die haben mir das gerne geglaubt. Die haben fast schon Mitleid mit mir gekriegt und haben gesagt, ja, ich sollte halt schon nochmal genauer nachfragen, ob es das wirklich gibt oder ob das nicht irgendeine so eine, ja, Fake-Geschichte ist oder so. Das kann man sich gerne vorstellen, dass 300 Jahre nach diesen Hexenprozessen das wirklich durchgehend, und man kann es wirklich belegen, dass das nicht irgendwann einmal so im Nachhinein erfunden war, sondern es gibt echte Belege, dass das unmittelbar aus der Zeit bis heute auf diese Doppelhocker-Vorstellung als soziales Phänomen vorhanden ist. Und ich habe dann immer bei späteren Tagungen, haben sie mir es dann schon geglaubt oder haben sie es glauben müssen, da kannst du ja die Belege vorlegen, oder? Aber ich habe dann immer behauptet und behaupte so heute noch, so etwas gibt es in ganz Europa nur mal, so ein Phänomen. Und ich habe noch nie einen Widerspruch gehört bis jetzt. Also es hat noch nie jemand etwas vorweisen können, dass er so eine Sage, als Sage bekannte Geschichte, tatsächlich auf einer historischen Begebenheit beruht, die bis heute extreme Auswirkungen hatte.
Auch wenn schon lange niemand mehr etwas mit Hexenverfolgung zu tun hatte, es war eine Frage von der Abstammung. Man hat nämlich geglaubt, dass die Nachkommen von diesen Doppelhocker die Bösartigkeit vererbt bekommen haben.
Wieder ein Beleg dafür, dass die Leute, die denken, auch in der Dimension der Genetik. Also jeder Bauer muss bei der Viehzucht, hat eine Ahnung, welches genetische Potenzial hat das und das Vieh und schaut halt, dass das möglichst gut gezüchtet wird, das Tier. Und so denken sie natürlich auch vom Menschen, dass im Menschen auch Anlagen bestehen, die schlecht oder gut sind. Und da gibt es sogar Dialektausdrücke dazu. Und nicht nur die Hexenverfolger haben sich gedacht, die mir jetzt da als Hexer oder Zauber verfolgen, die sind von schlechtem Genmaterial, also schlechter Abstammung, sondern umgekehrt haben natürlich auch jetzt die ehemals Verfolgten, die denken ja auch ähnlich, denen, die sie verfolgt haben, diese Bösartigkeit und diese verräterische denunziative Einstellung auch über Generationen zugemutet. 300 Jahre kann man es wirklich nachweisen, dass das im Dorf mehr oder weniger jeder gewusst hat, du bist aus der Gruppe und du bist aus der Gruppe. Und eine Hochzeit zwischen den beiden Gruppen war nicht sehr förderlich.
Das bestätigt übrigens auch Sabrina Vogt. Sie kennt einen Haufen Sagen aus Liechtenstein und sie erzählt sie auch leidenschaftlich gern und arbeitet im Walsermuseum zu Triesenberg. Man hört Geschichten darüber, dass etwa 9 Generationen von den sogenannten Doppelhocker müssen büssen für das, was ihre Vorfahren gemacht haben.
Also es wird ja eben, gell, es wird geredet, ob es denn auch wirklich stimmt. Meine, es ist ja schon lange her, ja, oder? Weißt du, es kann ja auch irgendwie wieder etwas dazukommen, wenn man sie auch so gerne wieder dazu dichtet oder wenn man sieht, ah, oh, es ist ja ein Doppelhocker oder so. Aber der Fakt ist einfach bei uns, Doppelhocker mag nicht jeder verleiden. Wenn du so siehst, du bist ein Doppelhocker, es kann eine derbe Beschimpfung auch heute noch sein. Und es will niemand auf sich sitzen lassen, dass er ein Doppelhocker ist. Also es greift heute noch.
Das ist eine ganz schlimme Beleidigung.
Ja, es ist eine schlimme Beleidigung, ja. Ich habe einmal die Geschichte von einem gehört, von einem Bekannten, einen Lehrling gehabt, und er hat halt nicht zu faul gewesen zum Arbeiten und hat man halt immer müssen am Viertel stehen und sagen, du musst das. Und dann hat er einmal zu ihm gesagt, du bist schon ein Doppelhocker. Und dann hat er am Abend einen Anruf gehabt von seinen Eltern. Er müsste das zurücknehmen und ja, also, gell, ja, so viel zum Thema. Also es beschäftigt die Leute heute noch.
Und wir sind weiter am Lavenabach und schauen Richtung Dobel.
Und links und rechts ist es einfach nur steil. Uns ist gesagt worden, also dort geht man eigentlich ins Lavena Dobel, ins richtige Dobel geht man nur, wenn man klettern kann. Also man geht nicht dort hin. Es ist ideal, um dort dann auch Leute zu verbannen, die... Jetzt ist die Frage, ist das so garstig dort hinten, dass es schlimmer ist als die Hölle? Wahrscheinlich schon nicht. Aber es ist sicher ein Ort, wo Menschen, die verflucht sind, quasi könnten anderen verbannt werden. Auch wenn die Vorstellung recht gemein ist.
Ja, es ist jetzt kein schöner Ort zum sein. Eben. Keine Sonne, kalt, feucht.
Dass man in der Sage die Leute ins Lavena-Doppel verbannt hat, das ist für den Manfred Scheikner kein Zufall.
Das Ganze kommt ja aus den Hexenverfolgungen und ist eigentlich eine Hexenverfolgung mit umgekehrten Vorzeichen. Hexen hat man ja irgendwie sich vorgestellt, die kommen aus den Schluchten, aus den Berglöchern und so weiter. Das ist ihr Residium. Da walten sie und schalten sie und kommen dann von dort zu den Menschen und gehen dort zurück. Und so hat man natürlich auch die Doppelhocker in die gleiche Lage wie die Hexen in so einer Schlucht gebannt. Zuerst in der Nähe vom Dorf, im Bad Dobel, das ist nicht so weit weg. Und scheinbar, da sind sie immer noch lästig gewesen. Da hat man gesagt, die müssen jetzt ordentlich versorgt werden, wo sie nur mehr so Licht rauskommen. Und zwar genau in das wahnsinnige Lavena-Dobel, und zwar im hintersten Loch. Und was nicht, haben sie mal abgeschaut, wenn man da, es gibt ein paar Stellen, wo man abschauen kann in diese Schlucht. Das ist ja unglaublich extreme, ein Canyon fast schon. Oder? Und das ist genau der Ort, wo normalerweise Hexen sind. Und dort tut man natürlich jetzt, wenn man das, die Umwertung mitmacht, da steckt man jetzt die ehemaligen Hexenverfolger an. Und die erleben dann genau das Gleiche. Die könnten da aus flügen zu gewissen Tagen und um Walpurgisnacht können sie einen kleinen Tanz machen und einen kleinen Rambazamba abziehen. Aber es ist eigentlich alles wie bei den Hexen und Hexen gehören in die Wildnis, in die Abgeschiedenheit, in die gefährlichen Zonen, wo dem Menschen eigentlich Ungeheuer vorkommt. Und die übrigens heißt genau so ein Hang über dem Lavena-Tobel heißt Ukür. Also das seht ihr auch schon als, was man damit verbunden hat.
Der Aufbau und die ganze Methode einfach umgedreht und weitergeführt, wenn auch nicht gerade mit brutalen Hinrichtungen aus der Hexenverfolgung, aber mit der sozialen Ächtung lang nachher noch. Und gewissen Spannungen bis heute. Wobei die Sage doch auch historische Sachen verfälscht.
Der Pfarrer wird da besucht von so ein paar so Verfolgern. Die wollen ihn mitnehmen. Der Pfarrer gibt ihnen etwas zum Trinken und schüttet dann noch etwas dazu. Schon wieder ganz modern, oder? Also auf alle Fälle setzt er die außer Kraft und geht dann zur Obrigkeit und die Obrigkeit schnappt sich dann diese Hexenverfolger. In Wirklichkeit ist das genau umgekehrt gegangen. Die Hexenverfolger waren nicht eine Gruppe, die illegitim etwas macht, sondern das war ja von der Obrigkeit ausgehend. Also das war nicht irgendeine Sekte oder eine Gruppe von Missetätern, sondern das war die Obrigkeit, die das gemacht hat. Und die Sage verharmlost es denn so dazu, als ob da irgendein paar Spinner gewesen wären, die man da außer Kraft setzen muss und dann ist alles wieder in Ordnung.
Der Ausflug zum Wälder Bongert hat sich für uns auf jeden Fall gelohnt. Gerade noch Zeit für eine anspruchsvolle Doppelwanderung haben wir dann aber gleich nicht. Aber dafür noch eine letzte Geschichte und die ist am Historiker Manfred Scheikner persönlich passiert. Nämlich in der Zeit, wo er zu Triesen für seine Forschung Leute befragt hat zu den Doppelhocker.
Alter Triesner, bekannter Triesner, den wir interviewt haben, nicht zu seiner großen Freude, denn danach einen Brief geschrieben. Da ist dann so ein Ding gestanden, ja, also Herr Scheikner, aufpassen. Stecken Sie Ihre Nase nicht überall so tief hin, weil das tut nicht gut und das hat schon manchem nicht nur Glück gebraucht. Und ich, boah, den Brief habe ich noch. Und jetzt, sauber, denkst du. Also ich bin ja nicht abergläubisch, Gott sei Dank. Aber das blieb dir in Erinnerung. Und dann sind wir eines Tages einmal, kurz danach oder eine Weile danach, in das Lavena-Tobel und das ist wirklich ein extremes Loch und da musst du über brutale Felsblöcke und hin und her. Also es ist wirklich schwierig, da reinzukommen. Und dann bin ich über so einen Felsblock da reingestiegen und auf einmal blieb ich hängen mit dem Fuß in so einer Wurzel und das hat mich bald abgeschlagen. Und ich, das gibt es noch nicht. Ich bin mit dem Fuß gehängt und da geht es runter und ich habe das nicht gesehen. Und in dem Moment ist mir das eingefallen und ich, boah, das wäre es jetzt. Wenn ich jetzt da runtergeflogen wäre, ich wäre über Jahrhunderte ein Sagenmotiv, nämlich die Strafe der Doppelhocker hat sich bewahrheitet. Also die Story ist mir dann schon tief gegangen. Und ich, boah, seither gehe ich da nochmal hin.
Die zweite Folge Sagenjäger aus Liechtenstein. Wir freuen uns über Rückmeldungen. Teilt uns doch mit, was ihr von den Sagen und den Geschichten dahinter haltet. Schreibt uns an zum Beispiel sali@sagenjäger.ch oder kommentiert auf Social Media, wie zum Beispiel TikTok oder Instagram oder dann auch sehr gerne auf Spotify oder Apple Podcasts. Wir bedanken uns für die grosszügige Unterstützung von unserer Liechtenstein-Staffel bei der Kulturstiftung Liechtenstein, der Guido Feger Stiftung und bei den Gemeinden Vaduz, Triesen und Balzers.